Herzlich willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, präsentiert von Coinfinity. Normalerweise senden wir aus Wien, aber die Bullibus, die Burggespräche, die kommen aus der Wachau, von der schönen Donau mit Peter Kotosek, dem Professor. Wir reden heute in der zweiten Folge über die Frage, was ist der Bullibursti? Was hat es mit Taxonomie und Begrifflichkeiten auf sich? Und ich kann euch versprechen, der Peter hat sich über das nicht nur einen Gedanken gemacht. Hallo Peter, servus.
Hallo, servus.
Das ist die allererste und allerwichtigste Frage. Er steht auf deinem Hemd, der steht auf dem Heferl hier. Was ist denn dieser Bullibursti?
Ja, der Bullibursti ist in erster Linie mal eine Kunstfigur, also ein Konstrukt, wie ich immer sage, als eines Künstlers, stammt aus der isländischen Sagenwelt ursprünglich und wurde dann eine Märchenfigur bei einem Märchenbuch, das meine Frau geschrieben hat, und ich durfte die Zeichnungen dazu machen, und die hat mir gut gefallen als Symbol für das, was für Bitcoin steht, nämlich ein kleines wildes Wildschwein, das sich also nicht um die Konventionen kümmert, das für sich selbst steht und hat einen kleinen Rucksack, wo eben die Bitcoins drinnen sind. Also man kann den Rucksack mit Bitcoins beladen. Und diese Kunstfigur steht jetzt für ein neues Kunst-Kommerz-Projekt, das ich auch in Form einer Firma registrieren habe lassen, sodass dass dieser Name auch halt geschützt ist.
Der Name, der auch unserer Gesprächsreihe hier den Namen bietet eigentlich.
Ja, den jeder kennen sollte.
Was macht der Bullibursti? Oder beziehungsweise, anders gefragt, wann hat er dann angefangen? Wann ist er denn geboren, der Bullibursti, der Bitcoin-Bullibursti?
Ja, der wurde geboren, ich bin ja auch Aktionär bzw. Gesellschafter bei der Firma Coinfinity und kenne dadurch den Max Dertinek sehr gut. Und der hat mir erzählt, den habe ich ja schon verfolgt, weil er einmal einen sogenannten Wertbrief generiert hat, wo man also dieses Custodian-Problem mit Bitcoins gut lösen kann, indem man selbst die Schlüssel aufhebt. Und dann hat er damals mir erzählt, dass sie ein Verfahren entwickelt haben, gemeinsam mit der österreichischen Staatsdruckerei, um auf einem eigenen isolierten Rechner, wie mir gesagt wurde, eben eine Schlüsselgenerierung macht, die eine sehr gute Entropie hat. Über das könnten wir auch einmal reden, aber das ist ein bisschen sehr technisch. Und das hat mir sehr gut gefallen und da habe ich die Idee gehabt, ich kaufe bei der Firma Coinfinity eine ganze Auflage von 1000 Stück, die ihm dieses Symbol tragen. Also das sind sogenannte Bullibursti Card Wallets.
Card Wallet ist die Weiterentwicklung von diesem Wertbrief gewesen.
Also innerhalb der Coinfinity ist es eine Weiterentwicklung offenbar des Wertbriefes.
Und zwar eine Bitcoin Wallet im Scheckkartenformat, so wo der Private Key erzeugt wird durch diesen Spezialcomputer. Ich habe ihn tatsächlich schon mal gesehen. Kannst du die Karte mal herzeigen?
Ja, gerne. Ich habe da sogar eine liegen, die schaut so aus. Sieht man sie gut?
Also einfach eine Scheckkarte, ja. Vorne ein QR-Code für die Adresse und hinten kann ich mir den Private Key.
Und hinten ist dann der Private Key, wir haben nur eine drüber geklebt, noch eine Werbemarke, sodass auch meine Firma Beko ein bisschen damit vorkommt. Aber wenn jemand so eine Karte kauft, ist diese Werbung nicht
drauf. Nein, das ist ein Rubelcode drauf.
Da ist dieses Rubelfeld und über dieses Rubelfeld, das ist eigentlich momentan meine Hauptdenkbeschäftigung, was ist eigentlich das wahre Sein dieses Rubelfeldes. Das wird so banal immer gedacht, das ist entweder aufgerubbelt oder nicht aufgerubbelt. Aber was das für Folgen hat, über das haben noch viele Leute nicht nachgedacht.
Ich muss erst verkraften, dass du gesagt hast, deine Hauptdenkbeschäftigung ist das wahre Sein eines Rubelfeldes jetzt gerade. Da fällt mir dann auch nichts mehr ein, aber ich weiß ungefähr, wo du hin möchtest damit. Aber lass uns vielleicht zuerst mal die eine kritische Frage beantworten, die bei der Card Wallet immer mitkommt: Der Private Key wird ja von jemandem anderen erzeugt.
Ja.
Bei diesem Computer.
Ja.
Jetzt hatten wir das mit den Hardware Wallets, haben wir jetzt auch festgestellt, auch da braucht es ein ultimatives Vertrauen, dass der Hardware Wallet Hersteller das nicht ausliest.
So ist es.
Das heißt, man muss vertrauen der Firma Coinfinity, die diese Hardware-Wallets, diesen Private Key herstellt, dass die den auch nicht kennen.
Ja.
Und von dem Computer quasi unter das Rubelfeld drucken lassen. So.
Ja.
Das muss man voraussetzen. Wenn man das nicht tut, dann sollte man so eine Wallet nicht verwenden.
Ja, da dürfte man überhaupt kein Bitcoin verwenden, weil ja niemand den Schlüssel selbst konstruieren kann im Kopf. Er muss ihn ja über irgendeinen Rechner machen. Und nachdem jeder Rechner theoretisch anzapfbar ist, könnte man ja auch daraus eine Generalkritik gegen das System Bitcoins konstruieren. Wird ja auch getan von manchen Theoretikern.
Mhm. Kann ich mir nicht selbst erwürfeln, einen Private Key?
Natürlich kannst du einen erwürfeln, aber die dazugehörigen Schlüssel muss dann der Rechner dazu generieren. Der Würfel gibt dir ja nur den sogenannten Seed. Mhm. Aus dem Seed wird ja dann das Schlüsselpaar errechnet. Und was die wenigsten wissen, man kann ja aus einem Seed beliebig viele Schlüsselpaare errechnen. Das ist das sogenannte HD-Schlüsselverfahren, wie es die meisten Wallets ja haben im Internet.
Gut, und jetzt sind wir wieder zurück bei der Bulli-Bursti Card Wallet, die gibt es von Coinfinity ohne Bulli-Bursti. Die hat ja gewisse Vorteile gegenüber einer Hardware-Wallet, nämlich, und da sind wir jetzt beim Rubelfeld,
ja.
Es gibt zwei Zustände, aufgerubbelt und nicht aufgerubbelt.
So ist es.
Warum zerbrichst du dir darüber gerade den Kopf?
Ja, weil das so unauffällig ist und ich auch am Anfang in die gleiche Falle wie fast alle anderen Menschen gegangen bin und das eigentlich als unerheblich eingestuft hat, bis ich dann nachgedacht habe, wie ist denn das mit dem Rubel los zum Beispiel? Ist denn erst mit dem Aufrubbeln, wird dann erst festgestellt, ob du gewonnen hast oder nicht? Oder ist das Gewinnen dieses Loses ja schon fix, wenn das Los erzeugt wird? Und da bin ich drauf gekommen, na, selbstverständlich ist das schon fix, weil man kann ja, wenn es einmal verkauft ist, das Rubelfeld ja nicht mehr verändern. Auch nicht der Betreiber dieser Lotteriegesellschaft. Mhm. Also das heißt, wir sind da sehr nahe bei dem, was ich mit dem Herrn Professor Zeilinger sehr gern diskutiert habe, bei dieser quantentheoretischen Frage, ist das Sein erst durch das Experiment definiert und gemacht oder ist es unabhängig vom Experiment da? Und das hat hohe juristische Konsequenzen und da würde es sich fast lohnen, einmal mit einem erfahrenen Rechtsanwalt darüber zu sprechen, weil ja die Vermutung naheliegt, dass eine unaufgerubbelte Karte eine Sache sei und eine aufgerubbelte ist dann ein Schuldverhältnis. Und da sind wir zwischen Schuld- und Sachenrecht, gibt es ziemliche Differenzen in der Einschätzung.
Wo ist da das Schuldverhältnis?
Das ist dasselbe wie zwischen einem Bankkontogeld und einem Bargeld.
Aber wo ist das Schuldverhältnis, wenn ich es aufgerubbelt habe?
Du hast dann eine Forderung gegen die Blockchain. Mhm. Die Blockchain ist zwar keine Person und hat keinen Eigentümer, aber es gibt ja Fälle, dieser berühmte Herr, der sich da anmaßt, Satoshi Nakamoto zu sein, der führt ja ständig solche Prozesse mit der Bitcoin-Community-Vereinigung, um die Blockchain zu zwingen, ihm das Eigentumsrecht von gewissen Adressen zuzusprechen.
Er will von außen definieren, dass ihr diese Adressen gehören, ohne selbst einen Private Key
möglicherweise. Ja, und das ist ja auch die Frage, man weiß ja, das ist ja allgemein bekannt, dass sowohl die Chinesen als auch die Amerikaner, aber auch die Deutschen immer wieder Beschlagnahmen haben von aus ihrer Sicht halt illegalen Bitcoin-Beständen, aber nie gesagt wird, was haben die dann eigentlich beschlagnahmt. Das erfährt man eigentlich nicht. Man könnte natürlich jetzt mutmaßen, sie haben alles, sie haben also Private Key, Public Key, dann auch natürlich die Bitcoins, oder sie haben nur die Adresse und der Delinquent verrät den Schlüssel nicht oder sagt, ich habe ihn gar nicht mehr. Was passiert dann? Und das ist die sogenannte Whitelisting-Frage, die auch im Hintergrund, vor allem bei Notenbankern und solchen Leuten schon, ohne es natürlich öffentlich darzulegen, diskutiert werden, weil es ja auch in Amerika und in der EU ja ein sogenanntes Whitelisting-Gebot schon gibt. Also man sollte ja deklarieren als anständiger Staatsbürger, wie viel Bitcoins man hat.
Wirklich?
Na, sollte man schon.
Wo sollte ich das deklarieren?
wenn man Eigentumsrechte geltend machen will, weil nur dann kann das Rechtssystem die Durchsetzung des Eigentumsrechts hilflich unterstützen.
Was hat das jetzt alles mit dem wilden Bulli-Bursti-Schwein zu tun?
Naja, der Bulli-Bursti ist sozusagen auch das Symbol für eine noch in Gründung befindlichen Community, die sich bildet. Das sind momentan an einer Handvoll abzählbare Menschen, die über solche Fragen nachdenken und sich austauschen. Das ist eine Art Geheimbund, wenn man so will. Aber so geheim ist er gar nicht.
Wir machen jetzt gerade ein Video drüber.
Wir machen ja gerade ein Video. Sein, ja? Also du könntest sagen, in Selbstermächtigung, ich bin jetzt, will jetzt Bullibustianer sein und will an diesen Denkentwicklungen teilnehmen. Oder ein Anwalt kommt und sagt, ja, das ist eine Frage, die mich interessiert. Dann wird es wahrscheinlich früher oder später auch kleine Veranstaltungen geben. Vielleicht machen wir das schon im Rahmen auch vom PTC 23, dass man über das Thema spricht, weil das ein eminentes Thema ist, wo meine Mutmaßung, aber ich bin ein bisschen pathologisch misstrauisch dem Staat gegenüber, dass die ja heimlich das auch in eine zwingende Rechtsfrage umwandeln werden.
Was genau?
Ein Deklarierungsrecht für Bitcoins.
Dass ich sagen muss, ich habe diese, und nur wenn ich sage, ich habe diese Bitcoin, dann existieren sie auch
im Auge. Das ist das, was der Seeler ja bereits vorlebt. Und auch wir haben ja auch in einem Rechtskörper Bitcoins in der Buchhaltung. Und diese berühmten 300 Bitcoins, über die wir schon einmal kurz erwähnt haben, die zwar nicht verfügbar sind, aber buchhalterisch wird gerade darüber gestritten, in welcher Form und mit welcher Bewertung müssen die in die Buchhaltung.
Erklär bitte, wie der Seeler das vorlebt.
Na, der Seeler hat ja, man muss, das kann ich mal gerade, ich bin ja auch Seeler-Aktionär, habe ihn auch im Portfolio. Wenn man dem Seeler seine Formblätter, die er an die SEC übergibt, ist ja ein ganzes Kapitel, wie viel Bitcoins er hat, wie viel er erworben hat und wie viel er sie erworben hat. Also der hat schon weit gelistet. Das heißt, ich sehe ja auch die MicroStrategy-Aktie, die ich im Depot halte, als Bitcoin-Derivat.
Ja, so sieht es der Markt auch. Ne? Das sieht
natürlich,
man, ja,
man kann ja auch schon, geht ja genau mit dem Bitcoin-Kurs mit. Manchmal noch übertreibt er halt noch irgendeiner Seite und das ist dann eine sozusagen eine spekulative, sozusagen ein Signal.
Aber du fügst dem Ganzen noch was anderes hinzu. Also die Grundannahme ist, der Markt also sieht dahin ein Bitcoin-Derivat, weil der die Bitcoin hält. Aber du fügst ihm noch hinzu, naja, aber es sind auch sozusagen white gelistete Bitcoin, die vor dem Staat bereits deklariert sind.
Ja, und es wird so sein, dass früher oder später, also ich weiß nicht, ob dir der Begriff Beweislastumkehr geläufig ist, aber wenn du Gewerbetreibender oder Unternehmer bist, wirst du irgendwann mit dem Phänomen zu tun haben. Also wenn zum Beispiel die Steuerbehörde einen Sachverhalt unterstellt, ist das nicht so wie im Strafrecht, dass du warten kannst, gelassen, bis dir die Behörde deinen Fehltritt beweist. Und so lange gilt die berühmte Unschuldsvermutung. Ja. Dort gilt die Schuldvermutung und du musst dich frei beweisen als Unternehmer. Das ist Stand der Technik, wird jeder Steuererfahrene bestätigen. Und dasselbe kann man natürlich für Bitcoins-Bestände machen. Und dann gibt es eine Art Dreiteilung der Bitcoins. Es gibt einmal die Bitcoins, die vom Staat und der Hoheit beschlagnahmt, erworben, enteignet wurden, wie die Schiffe von den russischen Oligarchen. Ja, darüber steht, wem gehören sie jetzt? Dem gehören sie offenbar nicht mehr. Und dasselbe wird mit Bitcoins oder ist schon gelaufen. Berühmte Beispiel, wo sind die Bitcoins, die die Miner hatten zum Zeitpunkt, als China die Miner beschlagnahmt hat? Oder wer hat von den diversen Mafia-Prozessen beschlagnahmten Bitcoins im Staat Amerika? In Deutschland wurden schon in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Justizministerium wurden schon ein paar Bitcoins versteigert. Da weiß man dadurch auch die Adressen, die kann ich sogar immer nachverfolgen, ob sie noch da sind.
Aber ist das jetzt aus deiner Sicht, ist das gut oder schlecht? Weil diese Unterscheidung zwischen verschiedenen Bitcoins, das ist schon eine Gefahr, einerseits aus Bitcoiner-Perspektive, aber andererseits kann man auch sagen, naja, der Staat unterwirft sich oder sucht jetzt nach einer Lösung, Ich bin auch skeptisch, was den Staat betrifft. Der Staat sucht jetzt nach einer Lösung, mit diesem neuen Phänomen umzugehen.
Ja, das ist ja alles nichts Neues, weil darum nenne ich ja auch den Bulli-Bursti als sozusagen den digitalen Diamanten. Weil im Diamantengeschäft haben wir das ja alles schon erlebt, aber das wissen auch wieder nur Leute, die schon länger auf der Welt sind, weil das war ja ungefähr in den 80er, 90er Jahren. Wie es in Afrika Revolutionen gegeben hat und die Diamantenminen wurden von den Revolutionären sozusagen beschlagnahmt und die haben dann lustig Diamanten, das waren die sogenannten Blutdiamanten, haben die geheißen. Und da hat es die gleiche Diskussion gegeben wie bei den Bitcoins, bis man dann auch diesen sogenannten Tamper-Resistant-Container erfunden hat, wo man die Diamanten, das weiß zum Beispiel, das weiß ich von Matthias Reder, der hat einmal so ein Interview geführt mit einem Diamantenhändler, da werden die Diamanten eingeschweißt in auch so eine Checkkarte und wo bei uns halt dieser QR-Code ist, ist der Diamant drinnen. Und dann ist noch diverse Hinweise auf irgendwelche Files, wo eben drinnen dann die Geschichte, dass der sauber ist und bla bla bla, alles drinnen ist. Und nur den kann man unter Diamantenanlegern verkaufen. Wenn man nur den Diamanten bringt, schickt er ihn zum nächsten Juwelier. Weil dann ist er ein Gebrauchsgegenstand und kein Anlagediamant mehr. Und dasselbe werden wir bei Bitcoin auch haben. Wir werden also drei Gruppen haben. Anlage-Bitcoins, die sind dann fast alle weit gelistet. Dann gibt es Flucht-Bitcoins, die sind die vergrabenen Goldbarren sozusagen. Und dann gibt es dann doch das Zahlungsmittel Bitcoin, aber da hängt davon ab, ob die Community, also Händler und Käufer, beide bereit sind, zum Beispiel mit über Lightning Zahlungen machen. Und in alle diese drei Gruppen bewege ich mich, um festzustellen, wo ist erstens ein Geschäft und sind interessante Experimente.
Aber der Unterschied zwischen Bitcoin und Diamanten ist, dass ja Bitcoin unendlich teilbar oder fast unendlich teilbar sind.
Das heißt, Bulli-Bursti aber nicht. Weil wenn man ihn nicht aufrubbelt, ist er ja auch nicht teilbar. Du kannst ihn zerschneiden, aber deswegen ist er nicht geteilt.
Aber ich meine quasi die Herkunft dieser, sagen wir haben ein gewitelistetes Bitcoin, da wird dann 0,5 Wert verkauft und dann wandern die woanders hin, sind sie dann noch whitelistet oder nicht? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Nein, du bist noch ein Jungbulli-Burstianer, du hast dich in diese Sache noch nicht vertieft. Da hängt es wieder ab, ob du auf dem Bulli-Bursti eine Transaktionsgeschichte hast. Es gibt Bulli-Burstis, und das sind die, die ich bevorzuge, oder auch anrate. Das unterscheidet uns übrigens auch von der Coinfinity-Karte, die eine normale Card-Wallet ist. Die kann man aufrubbeln, wieder zukleben, wieder aufrubbeln, und das ändert sich sozusagen aus der Sicht des Herstellers nichts. Während beim Bulli-Bursti wird sich ein Markt bilden, der wie der Diamantenmarkt funktioniert, weil Leute, die interessiert sind, dass sie nicht whitelisten wollen, werden dann eine Eintransaktionshistorie haben wollen. Also das nur einmal aufgeladen wird, dann hat sie nicht, also dann wird der automatisch zum Dormant Bitcoin.
Und dann wird dann aber auch, und das ist das Interessante.
Das ist genau das, was ich gerade mit unfreiwillig lernen muss, mit diesen 300 verschollenen Bitcoins. Die sind ja auch sozusagen unaufgerubbelte Bulli-Bursti-Bitcoins.
Die 300 verschollenen Bitcoin werden sich wie ein Mythos durch die ganze Serie ziehen.
Ja, ja, also, das so ist sie sich weil sie mich ja immer verändern, weil ich ja fast jede Woche von irgendeiner Seite einen neuen Zuruf kriege, was ich damit zu tun habe. Weil ich gehe einfach, so naiv wie ich heute bin, zu allen Experteninnen, und frage halt, was soll ich tun? Das ist der Fall, was soll ich tun? Und jeder sagt mir was anderes.
Aber es heißt, der Bulli-Bursti und die Card-Wallet vor allem ist, also die Bulli-Bursti-Card-Wallet ist ein, ich sage jetzt mal, Geschäftsmodell-Experiment im nicht whitelisteten Bitcoin-Bereich.
Nein, wir machen sie whitelisted. Aber ich habe das ja in eine eigene Firma gegeben, da muss ich es ja whitelisten.
Deine Bitcoin. Also meine Bitcoin. Ja, aber die Card-Wallet selbst.
Die müssen das in Eigenmacht entscheiden. Der kauft eine Sache, über die verfügen kann. Also rechtlich ist das sozusagen ganz klar, er kauft einen Container. Wenn du dir eine Plastikflasche kaufst und dann füllst du einmal Kokaingetränk ein und einmal Bier ein, bist du einmal im legalen Bereich und einmal im illegalen. Aber es ist nicht Sache des Flaschenverkäufers.
Aber die Idee ist, weil du hast es vorher erwähnt, die Idee ist, dass es eher Leute ansprechen soll, die nicht whitelistete Bitcoins
Nein, das, diese vor? Bevorzugung unterstellst du, entschuldige.
Hast du aber gerade gesagt
vorher? Nein, wir sagen, wir stellen eine Technik zur Verfügung zur freien Entscheidung. Okay. Das ist mir sehr wichtig, weil ich genau die Vox Populi erfahren will. Ich bin immer konfrontiert, ich bin in derselben Szene, wir treffen öfter aufeinander. Ich unterstelle der Bitcoin-Community jetzt eine fast fahrlässige Naivität. Die glauben alle, die einen glauben, die Welt sei nur böse und die anderen glauben, die Welt sei nur gut. Und beides ist natürlich falsch. Es wird immer geben, jemanden, der dem Staat misstraut. Das habe ich am eigenen Leib erlebt. Wie ich jung war, waren die Russen bei uns Besatzungsmacht. Und da durfte man sozusagen aus gewissen Ecken niemanden trauen. Ich könnte mir vorstellen, in der Ukraine ist das momentan ähnlich. Also meine Musikerfreunde, die da jetzt irgendwo herumirren oder an der Front sind, die kennen das Phänomen auch. Also es ist nicht so, dass man dem Staat uneingeschränkt trauen sollte. Der Staat will das gerne haben, aber er muss sich das redlich verdienen. So wie wir uns das Vertrauen des Staates verdienen müssen. Daher sage ich, meine Bitcoins in der Firma sind weitgelistet. Da wird der Bullibusti wird vom Wirtschaftsprüfer jedes Jahr geprüft, abgeblitzt. Und
aber du hast vorher erklärt, es gibt eben dieses Beispiel, dass Leute so eine One-Transaction-Bullibusti haben wollen.
Ja.
Und da hast du gemeint, das sind dann eher nicht whitelisted.
Nein, das ist eine Verdachtslage,
die
natürlich die Behörde sicher haben wird. Aber das ist eine Art böswillige Behördenunterstellung, weil es kann ja auch jemand nur gemacht haben, um seinen Enkel das am Totenbett in die Hand drücken zu können
und ihn
nicht schon zu binden, was er damit zu tun hat.
Und das ist das Faszinierende an der Card Wallet, anders als bei einer Hardware Wallet, ist, dass du sie mir in die Hand drücken kannst.
So ist es.
Also ich kann nachschauen, was da drauf ist, auch die Transaktionshistorie kann ich nachschauen,
ja.
Aber wenn du es mir in die Hand drückst,
dann schaust du nach, ob das Rubelfeld unverletzt ist und dann weißt du, da kann noch nichts in der Richtung passieren.
Genau, aber der Wechsel dieser Sache, wie wir gerade gelernt haben,
ist dann ein ganz normaler Sachübergang.
Ja, aber er wird nicht auf der Blockchain dokumentiert.
Nein.
Das heißt, ich bin quasi im Offline-Bereich.
So ist es.
Ich habe bei dir wirklich den Eindruck, dass du aufgrund deiner Lebenserfahrung schon an Dinge denkst, die tatsächlich, weil du sagst, die Bitcoiner sind und Bitcoinerinnen sind so naiv, die jetzt noch gar nicht wirklich relevant sein scheinen, aber du machst schon Produkte dazu.
Naja, ich habe ja das erlebt am eigenen Leib. Ich habe ja erzählt, dass ich einen eigenen Staat gegründet habe, der in der Fantasiewelt nur funktioniert, sprich im Rechner. Das war ja an sich ein Pfeil im Rechner der Firma Linlam und du kaufst eigentlich ja nur einen Speicherbereich. Und der sagt dann, das sei deine Insel, da kannst du dann die Koordinaten, die gibt er davor und du kannst darauf Gebäude errichten, Avatare herumwuseln lassen, so auch Fremdwaratare können dort kommen und können Geschäfte machen. Und dann bin ich genau mit diesen Fragen immer konfrontiert worden. Und wenn ich drei Anwälte gefragt habe, der eine so gesagt, der andere so gesagt und der dritte hat gesagt, das wissen wir erst, bis wir Prozesse geführt haben. Mhm. So, ja, mit dem kann ich leider nichts anfangen, aber Honorare habe ich natürlich bezahlen dürfen. Und da habe ich mir dann gesagt, da muss ich selbst über das nachdenken. Selbstdenken ist die einzige Methode, sich da freizuspielen. Und dann zu beobachten, wohin geht der Trend seitens der Behörde. Und da muss ich sagen, da sind alle meiner Meinung nach richtig, die vermuten, dass das in Richtung mehr Kontrolle des Bürgers geht. Weil die ganze EDV ja danach schreit, in Händen von Herrschern oder wie man das halt dann bezeichnet, oder Obrigkeiten, wenn ich schon so ein gutes Tool habe und meine Kunden, wir haben viele öffentliche, natürlich wollen die immer einen Überblick haben, was geschieht.
Aber Bitcoin ist ja dazu da, diesen Überblick zu verhindern eigentlich.
Ja, das ist genau, was ich bekämpfe. Das ist eine Annahme. Ich weiß nicht, ob sich das Satoshi das gedacht hat. Der kann ja auch ein Söldling gewesen sein. Das ist genau, was mir eben darum gefällt mir das Buch so gut von dem Alex Gladstein mit dem Gleichnis. Hier gibt es die Trojaner, die verteidigen ihre Stadt. Dann kommen die Griechen, die wollen die Stadt erobern aus hehresten Gründen, wie wir ja aus der aus der Sagenwelt der griechischen Wissen, weil die sind ja die Guten. Und die machen dann den Tricks mit dem Pferd, sagen aber, da sagt man auch nicht, sind da jetzt Söldner drinnen, so wie jetzt da mit diese Truppen da in Russland, oder sind das sozusagen Idealisten, die jetzt Troja in die Knie zwingen wollen. Mhm. Und der sagt nicht zum Beispiel, und das fasziniert mich an dem Buch so, er sagt nicht, wer sind jetzt die Griechen, wer sind die Trojaner. Was du jetzt erzählst, bist du einmal, nimmst du die Position des Trojaners ein und sagst, ja, ich muss mich schützen vor den bösen Griechen, die mir alles wegnehmen wollen. Umgekehrt bist du aber gleichzeitig einer, der immer wieder plädiert, das sei das trojanische Pferd, um die andere Seite. Nicht? Also wenn die Trojaner schlauer gewesen wären, hätten sie das draußen schon durchsucht und hätten diese paar Hops genommen und sie umgedreht gegen die Griechen und hätten vielleicht dann gewonnen.
Ja, aber,
und ich denke so. Daher kann ich mich noch nicht entscheiden, auf welche Seite ich gehe.
Ich frage mich halt, was wäre in Abwesenheit von Bitcoin? Dann hätten wir ja ohnehin die totale Kontrolle. Dann gäbe es ja keine alten.
Nein, man kann das ja mit Gold und Diamanten ganz genauso tun.
Aber in der digitalen Welt meine ich jetzt. Ja. In der digitalen Welt kann man das nicht mit Gold und Diamanten tun. Und ich glaube schon, dass Alex Gladstein beim Trojanischen Pferd der Freiheit davon ausgeht, dass eben Bitcoin wie ein Trojanisches Pferd adoptiert wird, aber dann schon gewisse Eigenschaften behält, die eine größere Privatsphäre auch in der digitalen Welt der Zukunft erlauben.
Das ist unbestritten. Aber wo ich hinweisen wollte ist und wo ich immer sozusagen diese Naivitätsvermutung ausspreche, ist genau dieser Fall, wenn man sich genügend genau in der Computerei auskennt, vor allem in der vernetzten Computerei, dann weiß man, dass man nie sicher sein kann, wer mithört. Daher kann man auch nie sicher sein, was die andere Seite vorhat. Das ist ja auch das trojanische Pferd bei der künstlichen Intelligenz. Ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, dass jetzt gerade vor Tagen eine Studie erschienen ist, wo man versucht hat, das Ergebnis von KI-Generationen, also im Kreativbereich, künstliche Schauspieler etc., wieder in den Bestand des Lernsystems der KI einzuführen. Sind wir wieder bei Mozarts Würfel. Mhm. Wenn ich ihm Fremdtakte von mir hineinschmuggle, sind sie dann drinnen. Und dann ist Kotasek schon drinnen. Da kann der Mozart gar nichts dagegen tun. Und da ist das auch so. Nicht? Wenn man also das rückkoppelt auf sich selbst, und genau diese Kampflinien gibt es ja. Und das ist ja meine Vermutung, warum sich die Bitcoin-Welt zerteilen wird. Es wird der gleiche Bitcoin sein, gleiche Tool, aber drei verschiedene Verwendungen.
Und du machst dir keine Gedanken darüber, ob das jetzt gut oder schlecht für Bitcoin ist?
Also ich habe mir abgewöhnt, diese gut-schlecht-Debatte zu führen, weil alles, was vor 30 Jahren gut war, ist heute schlecht. Und umgekehrt. Es ist also ein gut und schlecht sind soziologische Konstrukte. Da sind wir beim Konstruktivismus.
Was hat das alles mit dem Begriff und den Begriffen der Taxonomie zu tun?
Das läuft über taxonomische Tricks oder Schmähs, wie man in Wien sagt.
Okay, aber was ist Taxonomie?
Na, Taxonomie ist sozusagen die Methodik, wie man Begriffe mit prüfbaren Tatbeständen, also wo es Wahrheitsprüfung im Sinne der EDV gibt. Das ist jetzt ein neues. Es hat eine frühere Taxonomie gegeben, die kommt, das habe ich vom Rupert Riedl gelernt, mit dem ich ja auch sehr viel getan habe. Das kommt von den Zoologen. Die haben die Tierwelt heute in verschiedene Gattungen eingeteilt und mit Namen versehen. Das nennt man Taxonomie. Der Begriff wurde aber dann pervertiert in der EDV als jene Begriffe, die dann in der Wahrheitstabelle zu wahre oder falsche Entscheidung führen. Also zum Beispiel, berühmteste Beispiel ist derzeit Atomkraft. Wenn die Europa-Taxonomie-Verordnung sagt, Atomkraft ist grün und ich investiere in grün, kann sich die Frau Wedel ankleben, so viel sie will. Ich habe ein grünes Investment gemacht. Völlig wurscht, wie das der andere sieht.
Wenn die
Taxonomie von hierarchisch von oben durchgesetzt wird, über die Rechner.
Aber das sorgt doch auch für permanente Unsicherheit, weil sich ja die Taxonomie ändern kann.
Ja, das ist ja die. Also, es hat ja vor dieser neuen Taxonomie in Europa, in der EU, ja schon, und die gibt es ja schon lange, eine Steuertaxonomie gegeben, wo die Steuerbehörde definiert, wann ist etwas privat und wann ist etwas firmenmäßig. Das ist bei Essensrechnungen. Welche Kriterien müssen eintreten, dass es ein Geschäftsessen war und wann war es ein Privatessen? Und diese Klärung von Begriffen mit den Rechtsfolgen, das ist Taxonomie. Das ist ja hauptsächlich eine juristische Angelegenheit.
Aber eine, die dich fasziniert.
Mich tut ja die Rechtsprechung seit langem faszinieren, allerdings nicht in dieser naiven Form, dass ein Rechtsstaat notwendigerweise was Gutes ist. Es gibt auch abgrundtief böse Rechtsstaaten, da funktioniert das Recht perfekt, aber die Bürger sind sehr unglücklich.
Kannst du noch ein paar Beispiele geben, wo diese Taxonomie, weil das ist schon faszinierend, dass du quasi die Macht des Gesetzgebers über die Definition von Worten,
ja,
eine Macht, über die, sage ich jetzt mal, viele Menschen gar nicht nachdenken.
Ja, wobei man auseinanderhalten muss. Die Macht des Gesetzgebers ist ja auch fast schon naiv. Weil der schreibt das einmal nieder und solange es halt gilt, gilt es. Und wenn er das Gesetz ändert, gilt es halt nicht mehr. Viel ärger ist dein Berufsstand, die Journalistik. Also die Journalisten, die ja an sich die Aufgabe hätten, das genau, was ich mache, lautstark zu diskutieren, weichen diesem Thema ab. Die übernehmen einfach taxonomische Begrifflichkeiten. Also zum Beispiel, also ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, da war Nazi was Gutes, weil die waren die Herrscher, wie ich geboren bin, bis 45. Dann plötzlich waren sie nicht mehr existent, also meine ganze Jugend hat es keinen einzigen Nazi in Österreich gegeben, obwohl ich gewusst habe, alle älteren Herren rund um mich waren alle irgendwie mit den Nazi verbandelt, wenn sie beruflich erfolgreich waren. Gut, ich habe jetzt vor kurzem, wie meine liebe Frau verstorben ist, in den alten Dokumenten gehabt, habe von meinen Eltern gefunden, den kleinen Arier-Nachweis. Das ist so typisch. Da hat es eine Taxonomie gegeben, bist du Arier, ja oder nein?
Ich hab auch schon an dieses Beispiel gedacht, habe mir aber gedacht, ich gehe nicht in dieses Beispiel rein, weil es natürlich eines der dramatischsten ist, aber auch eines der klarsten.
Ja, klar. Ja, und für mich auch persönlich sehr berührend, weil ich ja über den Todesfall jetzt auf solche Dokumente stoße, die mich ja seit vielen Jahren gar nicht mehr interessiert haben.
Aber du, da ist dir, als du das Dokument gefunden hast, ist dir aufgefallen,
da merke Taxonomie. Ich, dass das aber jetzt schon wieder läuft. Nicht nur, da wird kein Papier ausgestellt, aber wenn ich so verfolge, wie so jetzt gerade die Debatten in Österreich laufen, wer sei ein Marxist, wer sei ein, wie sagt der Herr Kogler, ein präfaschistoider Mensch. Nicht? Also das sind ja lauter solche taxonomische Tricks, um den anderen anzupatzen.
Aber was ich mich frage ist, wie geht man jetzt auch vor dem Hintergrund von Bitcoin mit diesem Thema um?
Ja, wie man es handelt. Genau das ist meine Botschaft. Das ist ein Werkzeug. Ich kann einen Schraubenzieher nehmen und ihn dir ins Auge stoßen. Das wird sehr wehtun und du wirst nichts mehr sehen. Du wirst nicht der Meinung sein, dass ein Schraubenzieher ein sehr gutes, sinnvolles Instrument ist. Wenn ich dir aber irgendwas repariere und schraube vor dir die richtige Schraube fest und auf einmal funktioniert alles, wirst du sagen, ach, dieser Schraubenzieher, das ist ein super Ding. Nicht? Also ein Werkzeug ist wertneutral. Und das kann man ja auch ernst nehmen dürfen. Und was meine Kritik ist, dass man entweder Bitcoin-Gegner sein muss oder Bitcoin-Befürworter. Und dann darf man als Befürworter die Sachen, die halt manche Leute nicht gern haben wollen an Bitcoin, nicht plötzlich verschweigen müssen und umgekehrt. Nicht für jemanden, der flüchten muss, ist Bitcoin ist ein geladener Bullibus, der einen Segen, weil den bringt er vielleicht noch heil über die Grenze. Ja. Wahrscheinlich sein Haus wird er nicht mitnehmen.
Ja, oder die Kunstsammlung.
Ne? Und umgekehrt wieder, muss man auch sagen, eine Firma wie der Selor, der doch immerhin eine gewisse Bedeutung als börsengängiges Unternehmen hat er nicht durch seine gute Software gekriegt, sondern erst, seit er den Bitcoin-Schmäh hat.
Aber dann würde ja zumindest derzeit einmal die Taxonomie bei Bitcoin in Richtung eigentlich einer ein bisschen positiveren Darstellung gehen, als sie jetzt die letzten 10 Jahre.
Ich bin auch kein Gegner dieser Whitelisting-Dings. Wenn jemand whitelisten will, soll er es tun. Er muss nur wissen, warum er es tut. Nicht, wenn ich den Gesetzgeber an meiner Seite haben würde, gegen einen anderen mein Eigentumsrecht durchzusetzen, bin ich natürlich als, nicht so wie jetzt ich, wenn ich Geld auftreiben möchte, um die Schlüsselsuche zu bezahlen, die vielleicht mehr kostet, als die Bitcoins wert sind. Solche Fälle sind ja allgemein bekannt, ja, und immer wieder diskutiert. Dann muss der das finanziert, doch vorher wissen, ob er dann, wenn es gefunden wird und er das alles bezahlt hat, wenigstens die Bitcoin ihm gehören. Es gibt kein Kapital, wenn es nicht durch die Rechtsordnung verteidigt werden kann.
Zumindest sonst nicht im großen Stil.
Na, dann ist es kein Kapital. Du kannst ein Kapital, dann ist es entweder Geld oder eine Sache. Wenn du Geldscheine vergräbst, ist es noch Geld, solange es halt gilt. Aber als Sache ist es unter Umständen, oder wenn du Goldmünzen ausgräbst, auch Bronzemünzen im Garten findest, nach 1000 Jahren sind es immer noch Bronzemünzen. Du wirst vielleicht nichts kaufen können drum, aber es wird niemand anzweifeln, dass diese Bronzemünze jetzt jemandem gehört. Aber wenn du das gegen den Nachbarn verteidigen willst, dass der behauptet, das hast du ja nicht auf deinem Grund gefunden, sondern auf seinem, weil dort eine Ecke seiner Grenze sei, dann brauchst du das Rechtssystem, um es zu verteidigen, weil sonst wärst du ja gezwungen, das im direkten Wege im Raufhandel mit dem Nachbarn zu klären.
Das ist ein interessantes Beispiel für die Taxonomie und korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber das ist interessant. Sagen wir, ich finde in meinem Garten einen Klump Gold.
Ja.
Dann gehört der mir.
Nein. Das musst du. Ich meine, du bist ein Besitzer des Goldes, aber noch nicht Eigentümer.
Aber ich kann zum Eigentümer werden.
Natürlich. Wenn ich, du müsstest jetzt aber zur Behörde gehen, melden, du hast da im Garten Gold gefunden, dann wird die Behörde ein Verfahren einleiten, wird also aushängen, ob sich jemand meldet und bla bla. Das ist wie bei den Sparbüchern.
Aber das Interessante.
Haftloserklärungsgesetz heißt
das. Wenn sich keiner meldet, dann gehört das, kann ich das Gold in mein Eigentum übernehmen.
Na, das ist deine Vermutung, aber das kann erst das Gericht entscheiden. Das ist meistens ein Routineakt natürlich.
Okay, aber wenn es
dir zugesprochen wird, und das Wort sagt, sind wir auch schon wieder bei der Taxonomie.
Eben.
Das sagt schon, das ist ein Hoheitsgnadenakt für dich.
Aber, und das ist ja das,
was ich meine. Den musst du bitten.
Aber wenn ich in meinem Garten eine Truhe mit alten Goldmünzen aus der Römerzeit finde,
ja,
dann wird der Gesetzgeber sagen, na ja, das ist ja ein archäologischer Fund, das gehört auf jeden Fall dem Staat, oder? Das ist Taxonomie.
Das kann er sagen. Aber wenn die Goldmünze, wenn du schlau bist und beim Gramm so viel Hitze entwickelst, dass das zum Klumpen wird, dann ist das wieder eine andere Sache. Aber da hast du bessere Gesprächspartner. Ich weiß, du hast doch schon mit dem Herrn Völkel geredet, der kann dir das wahrscheinlich genauer erklären.
Aber es ist wichtig.
Aber wichtig ist aus der Sicht von mir, der ja mit diesen Tools spielt und vor allem in künstlerischer Art spielt, dass ich mir immer wieder Fälle ausdenke, wo ich ohne allzu sehr mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, eben wieder wie in Aktionismus, der ist auch wegen Ordnungsstörung belangt worden, wenn er halt eine lustigere Aktion gemacht hat. Oder die Kleber eben. Nicht? Aber da ist dann die Klärung der Frage das Interessante, nicht das Ergebnis. Und das ist, glaube ich, nicht, was in der Bitcoin-Szene jetzt immer Orte und was mir eigentlich ein bisschen stört, wir diskutieren so wenig bei Ergebnis offen. Wir könnten ja sagen, okay, lassen wir ja mal beiseite, ob wir jetzt dafür oder dagegen sind, sondern reden wir ja, was passiert, wenn. So wie jetzt beim Beispiel mit dem Goldklumpen. Wir haben ja beide noch keinen gefunden.
Ich wüsste von keinem, aber ich verstehe deine Kritik sozusagen, aber ich glaube, dass das auch einfach daran liegt, dass die Bitcoin-Szene, wie du sie nennst, einfach auch noch sehr jung ist und dieser Dialog noch nicht lang stattfindet.
Ja, und das ist aber, und darum habe ich auch in mir, ich habe es ja nicht gewählt sozusagen, aber dass ich immer den Eindruck habe, das ist noch die Phase der jugendlichen Naivität.
Ja, Bitcoin ist erst 14.
Und du wirst
Bitcoin
sehen,
hat gerade erst sein erstes Deal gekauft.
Aber vielleicht erlebe ich es nicht mehr, in 10 Jahren schaut man schon anders aus, da wird diese Teilung der Bitcoin-Welt schon stattgefunden haben. Da wird es die Weitgelisteten, die werden eigentlich nur mehr zwischen Institutionen geschachert und sind nur als Reservewährung benutzt, um dann auf Fiat das eigentliche Geschäft zu machen. Dann gibt es die zweite Gruppe, wo eben naiv bezahlt wird. Das ist also Lightning, Kleinbeträge, auch in Entwicklungsländern wie in San Salvador, also wo eben dann am Strand halt der Kaffee bezahlt wird. Da kann man ja trefflich drüber streiten, ob das jetzt sich durchsetzen wird, ja oder nein. Und die dritte Gruppe wird die sein, wo die Notenbanken sich die herrenlosen Bitcoins krallen werden. Durch ein Pseudo-Whitelisting.
Okay.
Seine Unterstellung wird
aber dann
wahrscheinlich
das,
bestritten.
Das muss man jetzt, das erklär es mir.
Naja, ganz einfach. Wenn, sagen wir, meine Beko Island ein wirklich souveräner Staat wäre und könnte ja sagen, ich habe diese Adresse gehört eigentlich mir. Und ich schreibe das jetzt weltweit aus, wer rührt sich, 5 Wochen Frist, wenn sich niemand rührt, ist das anerkannt. Dann geht zur UNO und dort sitzt halt auch wieder ein Ausschuss, der wird dann solche Sachen sanktionieren oder ablehnen. Man läuft jeden Tag, wenn du heute fährst als russischer Oligarch mit deiner 100-Meter-Jagd durchs Mittelmeer, musst du deinen Captain jetzt immer fragen, wo dürfen wir noch anlegen. Weil in einem Fall gehst du vom Schiff ins Wirtshaus und hast kein Schiff mehr. Und im anderen Fall kommt der Wirt und trägt da alles aufs Schiff. Weil du in einer Rechtsordnung einen anderen bist.
Aber das setzt ja 2 Dinge voraus. Das setzt ja voraus, einerseits, dass die das so machen, wie du es gesagt hast, dass sie einfach quasi herrenlose, beschlagnahmte Bitcoin-Adressen für ihre erklären.
Und die können es dann als Notenbanker untereinander ja verschachern, wie sie ja jetzt auch Non-Valeurs zu Valeurs machen.
Also die
machen sie ja ununterbrochen.
Erklär's bitte.
Na, bitte, die Schuldtragfähigkeit Österreichs in 20 Jahren weiß kein Mensch. Wir wissen nicht einmal, ob das Land dann noch existent ist. Man wirklich wissen, wir vermuten es und ja. Wir haben Anhaltspunkte aus historischen bla 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 Gründen, aber wissen tun wir gar nichts. Wir wissen nicht einmal, ob es uns morgen noch gibt. Aber da muss man aber auch diesen strengen Wissensbegriff anwenden, wie ich es tue. Der ist aber nicht in Mode. Ne?
Aber das würde ja schon, jetzt sage ich mal, 2 Dinge bedeuten. Erstens, dass die Notenbanken auf ihre sehr, sehr verschobene Art und Weise Bitcoin als Kapital oder Bitcoin als Wert akzeptieren müssen?
Das machen sie sofort, wenn einer damit beginnt. Aber nachdem keiner anfangen will, müssen wir noch warten.
Aber das würde ja auch bedeuten, dass der Bitcoin-Preis komplett eskaliert.
Na, der wird dann sehr kontrolliert, wie beim Gold.
Aber
weil die großen Player immer die Market Maker sind. Also wenn eine Notenbank hat halt von mir aus um 1 Million Bitcoins, sagen wir mal jetzt Hausnummer, beschlagnahmte Adressen, wo man weiß, keiner traut sich zu diesen Adressen zu bekennen, weil er sofort in den Knast geht, weil man es ja aus Grund begründet beschlagnahmt hat. Da kann ja nicht dann der Mafioso kommen und sagen, ah, diese Adresse beanspruche ich für mich, weil so, ah, sie sind es.
Und er wird sich auch nicht trauen, die zu bewegen mit seinem Private Key, weil der kann auch verfolgt werden.
So, das und wenn jetzt die eine Notenbank sagt, gib mir da ein paar von deinen Bitcoin, die legen wir jetzt zu den nicht gedeckten Anleihen von Österreich, die fällig werden im Jahr 3728 und sich auf ein Staatsgebiet beziehen, das es vielleicht dann gar nicht mehr gibt, weil wir längst schon an Deutschland angeschlossen sind oder an gemeinsames Europa und Österreich als Staat gibt es gar nicht mehr und dann wird Europa entscheiden, ob wir die Schulden dieses kleinen Landes annehmen oder nicht. Wer Costolani gelesen hat, weiß, wie das alles so läuft, dass man da auch spekulieren kann. Ne? Und das kann man dann mit diesen Bitcoins auch, aber da hat man dann, so wie man beim Seller, wenn man Aktionär ist, keinen Anspruch auf die Bitcoins. Ich weiß aber auch nicht, ob der Seller die Schlüssel hat. Er legt sie auch nicht offen. Würde er sie offenlegen, wenn er die Bitcoin stehlt.
Ja, wenn er die Private Keys offenlegt.
Ja, aber wenn er sie nicht offenlegt, können wir immer unterstellen, er hat sie ja gar nicht.
Naja, der muss es auch in irgendeine Form...
Du kannst dein Auto nur dann herzeigen, wenn du das Auto hast.
Aber du musst ja, da muss es auch in eine Form von Taxonomie geben, wo gesagt, das sind meine Adressen und
die gibt es doch nicht.
Aber...
An der wird ja gerade gearbeitet.
Aber du sagst, dass der Preis von Bitcoin stark kontrolliert wäre, so wie beim Gold. Aber der Unterschied ist, dass Gold für die Notenbanken ja auch handelbar ist. Also die haben das zum Beispiel verliehen, verkauft, um auch den Preis zu manipulieren. Wenn sie aber gar nicht verfügten über die
Private Keys... Ja, da hast du recht. In diesem strengen Annahmensetting, das du jetzt im Kopf hast, stimmt das. Wenn du aber jetzt dir eine Notenbank vorstellst, stell dir vor, du seist die Notenbank oder der Chef dort, dann hast du natürlich auch die Bauer mit beliebig viel Fiat-Geld am offenen Markt zusätzlich Bitcoin. Du brauchst ja nicht die, wenn du eine Million auf einer Adresse hättest, die kannst du natürlich nicht bewegen, die kannst du vielleicht einem chinesischen Kollegen als Sicherheit geben, dass er dir von seiner Währung Fiat-Geld rüberschaufelt. Das wird auch geschehen. Aber wenn du den Markt machen willst, musst du dann eine gewisse Menge dazu noch haben an frei handelbaren Bitcoins, die du dann aber whitelistest vermutlich sogar. Sagst du, ja, wir haben so und so viele Bitcoins.
Das sind die Marktmanipulations-Bitcoins dann so quasi. Das ist ein bisschen so wie bei der EZB. Die EZB hat 500 Tonnen Gold zur freien Verfügung und dann die restlichen 12.000 Tonnen liegen eigentlich in der Macht der Nationalstaaten des Eurosystems. Und es ist eigentlich bis heute nicht ganz klar, wer eigentlich dieses Gold wirklich besitzt und wer es vor allem bewegen darf. Das ist genau dieselbe fucking Story.
Ja. Und das wird dort auch so laufen, natürlich.
Aber trotzdem müssten ja auf einem...
Aber das braucht ja einen Bitcoiner nicht zu schrecken, bitte. Weil dann, die sind ja jetzt auch eingefroren. Die denkt ja jetzt auch kein Mensch. Also ich kenne keinen Bitcoin, der sich Sorge macht, ob morgen Satoshi Nakamoto plötzlich Millionen Bitcoins auf den Markt schmeißen wird.
Aber,
müsste ja mit einem Crash rechnen.
Ne? Naja, dass der Preis stark kontrolliert wird, ist schon, natürlich schon eine Sorge von Bitcoinern.
Wird so lange nach oben geht, nicht.
Ja, das ist also meine
ich kenne
Frage.
Keinen Bitcoin, nur wenn er runter manipuliert wird. Natürlich, wenn jemand eine überzogene Erwartungshaltung hat bei Bitcoins, nicht? Es gibt ja auch, kennst du alle diese Thesen da mit dem, dass man nach gewissen Annahmen errechnen kann, theoretischen Kurs von 1 Million, 10 Millionen.
Ja, ja.
Nicht würde man das gesamte Geldwesen jetzt auf die Bitcoins umlegen, kommt ja ein fiktiver Kurs von einigen 1000 Millionen pro Stück eigentlich heraus. Ja, das sind Hausnummern. Das mag ja alles sein, ist lustig zu spielen, würde ich mich als Künstler auch freuen, mitspielen zu dürfen, aber das ist... Lavendelschmäh, sagt man da in Wien dazu. Aber im Wesentlichen muss man da rechnen, was spielt sich dann am echten Bitcoin-Markt ab. Und der wird von Börsen gemacht. Und wir haben ja auch jetzt derzeit noch kein vernünftiges Börsensystem. Das ist ja gerade alles im Laufen, dass sich alle Börsen wechselseitig verdächtigen, dass sie so Konstrukte sind wie FTX. Nicht Coinbase und wie sie alle heißen. Das sind ja immer wechselweise einmal mit dem Gerät. Das ist bei Börsen aber eigentlich normal. Ich erinnere mich, es hat einmal einen neuen Markt gegeben, ich habe das selbst notiert und plötzlich hat es ihm nicht mehr gegeben, weil Deutschland gesagt hat, sperren wir einfach zu. Also das ist manipulierbar. Alles, was soziologisch ist, ist manipulierbar. Nicht manipulierbar ist die Mathematik und der Proof of Work. Und darum ist das meiner Meinung nach der Fixpunkt von Bitcoin.
Meiner Meinung nach auch, aber...
Nicht, über Pi kann man auch nicht verhandeln.
Über bitte was?
Über Pi, die Zahl Pi kann man auch nicht verhandeln. Die kann man ja rechnen und annehmen, aber der Kreis hält sich danach.
Aber du würdest dich, trotz all dieser Dinge, die du dir schon überlegt hast, wie der Staat quasi Bitcoin unter seine Kontrolle bekommt, durch...
Ich kann mit alle drei leben... Es kommt dann auf die Details an. Einmal würde ich sogar erfreut sein, weil ich mitspielen kann. Einmal wäre ich verärgert sein, weil ich ausgeschlossen bin. Ich wäre sicher beim Zahlungssystem immer ein bisschen mitmachen, aber eher nicht, weil das geht in den Anhänger des Crash-Gesetzes. Solange ich Fiat noch habe, werde ich es Fiat loswerden. und kaufe lieber um 4 Uhr und halt mir meine Bitcoins. Ich kenne auch etliche Bitcoiners, die es so machen.
Also die Grundidee des Sparvehikels, der Reserve quasi, die wird durch all das nicht kaputt gemacht.
Nein, die wird eher bestärkt, weil die großen Vorbilder uns das ja direkt vormachen. Weil eigentlich ist das dann auch das Sparschwein, das bullisch-burstische Sparschwein des Staates.
Dann ist ja das oft zitierte Beispiel des Bitcoin als digitales Gold doch sehr zutreffend.
Ja, sogar besser, weil ja Gold man doch schürfen kann.
Ja, ja, besser, ja, aber es spielt eine ähnliche ökonomische Rolle. Ja.
Nur mit dem Vordrum, ich neige halt mehr zum Diamanten, mit denselben Schwierigkeiten wie der Diamant. Man muss den Schliff genau betrachten, man muss also viele Details betrachten, die man beim Gold eigentlich nur mit der Waage macht. Wenn einmal klar ist, dass es Gold ist, 999er Gold ist, dann brauchst du es nur mehr abwiegen.
Aber ist es ausgeschlossen?
Weil beim Gold Diamant musst du den Schliff anschauen und beim Bitcoin auch die Transaktionshistorie musst du wissen.
Aber würdest du das ausschließen, dass wir beim Bitcoin in Richtung dem Gold gehen, wo man es nur abwägen muss? Weil theoretisch möglich wäre das ja. Wenn wir es alle sagen, Bitcoin ist Bitcoin.
Nein, das wird nicht möglich sein. Weil du wirst sehen, es wird immer die Transaktionshistorie mit einbezogen werden. Irgendwann in der Blockchain wird fast jeder Bitcoin einmal in bösen Händen gewesen sein.
Außer wie es wird.
Und man kann es unterstellen. Sind wir wieder bei der Naivitätsfrage. Wenn man davon ausgeht, dass alle Menschen redliche, nette Menschen sind, dann unterstellt niemand etwas wieder besseres Wissens. Aber nachdem ich gewohnt bin, und das ist halt ein Privileg meines hohen Alters, ich bin schon so oft beschissen in meinem Leben, also von Freunden. Und ich selbst habe auch mich schon so oft ertappt, irgendeinen Trick angewendet zu haben. Also ich bin über das hinaus. Das glaube ich niemandem, dass die Menschen nur gut oder nur
nein, nicht, böse aber, sind. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel auch technologisch uns weiterentwickeln und ja, die Privacy erhöhen und dann auch die Möglichkeit der Nachverfolgung runterschrauben.
Du bist jetzt auf einem sehr schlüpfrigen Weg, weil jetzt bist du fast schon bei den Googleianern, die da hinter den Kulissen diesen neuen Menschen konstruieren, der auch algorithmisch funktioniert.
What? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus.
Den Harari kennst du nicht, also den Yuval Harari, seine Bücher.
Meine Frau hat das am
Nachttisch liegen. Der Angewichter Bill Gates als seine Oberliteratur einstuft. Der und diese Gruppe da, die sind ja alle, die arbeiten ja alle bei Google, die sich allen Ernstes glauben, man kann den Menschen, auch der Elon Musk hat solche Fantasien, dass wir wie Roboter programmierbar werden, demnächst.
Aber
und nur das, wenn man von dem ausgeht, dann kann man sie zu guten oder zu schlechten Robotern machen.
Das ist auch die uralte Idee des Sozialismus.
Aber ich als Mozartianer muss sagen, der Würfel in uns ist immer noch da.
Da bin ich voll bei dir, aber noch einmal die Frage, ob es nicht möglich ist, Bitcoin in stärker in Richtung Gold zu drehen, wo es eben schon nur abgewogen wird, weil es gar nicht möglich ist, aufgrund der verschiedenen technischen Dinge, die noch eingeführt wurden, die ganze Transaktionshistorie wirklich nachzuverfolgen. Also dass quasi das im Nachhinein verunmöglicht wird.
Das Ganze kannst du immer nachverfolgen. Du kannst nur die dazugehörigen Personen nicht nachverfolgen.
Aber wenn ich im Lightning Network unterwegs bin mit dem Bitcoin, kann ich nicht mehr genau nachvollziehen, wo das auf der Blockchain sich vorher bewegt hat, oder?
Na, du kannst nur was
die Coin Leute,
aber wenn sie dann als Sammeltransaktion in der Blockchain verbucht ist, ist diese Sammeltransaktion ein für alle Mal festgelegt. Das ist ja das Wesen der Blockchain.
Ja, ja, aber da.
Nein, bitte. Entschuldigung,
ja, ja.
Dass ich da jetzt so in Ruhe rein. Es ist eine Sache, die Bitcoin-Bewegungen nachzuverfolgen, das ist sozusagen mathematisch definitorisch ziemlich klar,
ja?
Arschklar, wie unser Herr Präsident sagen würde. Aber das Zweite ist die Verknüpfung zwischen Mensch und Kapital. Mhm. Das ist eine Sache der sozialen Strukturen. Und das werden wir nie ändern. Mensch, solange Menschen gibt, werden sie verschiedener Meinung sein.
Ich wollte nur klären, ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass Bitcoin stärker in Richtung Gold geht und weniger stark in Richtung Diamant. Ich sehe total.
Ein Teil wird so laufen. Ich war völlig deiner Meinung. Aber das wird nicht die gesamte Bitcoin-Welt sein. Das ist das meine. Also meine Kernbehauptung ist, Leute, denkt darüber nach und stellt euch darauf ein, dass es drei Bitcoin-Welten geben wird, die alle über das gleiche Blockchain laufen, aber verschieden gehandelt werden.
Okay.
Und dort werden die Geschäftschancen und die Verlustchancen lauern, je nachdem, in welcher dieser Gesellschaft man sich bewegt. Also wenn ich zum Beispiel gegen Notenbanken anstinken will, werde ich verlieren. Wenn ich aber eine große Notenbank bin, kann ich unter Umständen annehmen, vielleicht bin ich schlauer als die EZB. Das könnten sich die BRICS-Staaten denken. Die können sich auch denken, dass sie schlauer als die EZB werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, aber schlauer, ob sie schlauer als die Wall Street sind, weiß ich nicht. Das wird sich aber herausstellen.
Und was
Wer
macht
mit großem Vergnügen beobachtet.
Was macht der einzelne Bitcoiner, die einzelne Bitcoinerin?
Na, der kann ja sagen, es reicht mir, bitte, wo steht denn in Erzgeschoss, dass alle 21 Millionen für alle Bitcoiner da sein müssen? Es reicht ja, wenn das halt nur 7 Millionen sind. Wenn wir uns gut dann in der Bitcoin-Welt bewegen, was die anderen zwei Drittel machen, ist uns ja wurscht, solange sie nicht in den Massenmarkt gehen. Nicht? Ja, solange eine Notenbank nicht an im Wirtshaus neben dir sitzt und sagt, Herr Ober, ich zahle für das Bier das Fünffache, weil ich bin die Notenbank, wirst du kein Problem mit Wirten haben. Und was wir eben in unserer Szene ein bisschen eine Krankheit haben, wir reden immer, wie wenn wir Weltenlenker wären. Wir sind aber nur kleine Bitcoiner. Nicht? Das dürfen wir natürlich, ist ja überhaupt keine Frage. Als Künstler will ich ja auch Gott sein und Werke schaffen. Aber man sollte halt nicht ganz vergessen, wir sind alle nicht Gott. Wir sind nicht einmal Notenbank. Nicht? Und das ist ja das. Man könnte natürlich der Meinung sein, wie werde ich Notenbanker? Das will ich ja gerne.
Und darüber sprechen wir in einer der nächsten Folgen. Aber du hast gerade gesagt, wir sind nicht Gott. Vielleicht können wir noch eine Notenbank werden. Das werden wir uns noch anschauen. Peter, vielen Dank. Bitte, da waren einige Gedanken drin, von denen ich dir verspreche, dass ich und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer sie so noch nicht gekannt haben.
Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.